Detektor FM. Zurück zum Thema.
Die ankommenden Flüchtlinge, die derzeit in Deutschland ankommen, sind eigentlich Menschen. Viele von ihnen fühlen sich der Religion Islam zugehörig, sind also auch Muslime. Und daraus wird aber in den Köpfen vieler Menschen hier und auch Politiker ein untrennbarer Zusammenhang zwischen Islam und Einwanderer. Und obendrauf kommt da noch so ein diffuses Bedrohungsgefühl. Dieses wird in Zeiten der Terrororganisation des Islamischen Staates zusätzlich noch gut genährt. Islam und Gewalt, das wirkt dann immer so untrennbar miteinander verbunden. Und das scheint auch der deutsch-ägyptische Politikwissenschaftler Hamed Abdelsamad so zu sehen. In seinem Buch Mohammed, eine Abrechnung, wirft er dem Islam vor, den Propheten Mohammed zu verherrlichen. Und der sei ein Massenmörder und Tyrann gewesen. Ich habe mit ihm darüber gesprochen und wollte als erstes wissen, worin sich dieses Urteil begründet.
Ich begründe es aus den islamischen Quellen selbst, die schreiben, dass Mohammed Eroberungskriege geführt hatte, Kriegsgefangene enthaupten ließ, Frauen als Kriegsbeute genommen hatte und auch mit ihnen geschlafen hatte und auf seine Anhänger verteilt hatte. Und sein Umgang mit Frauen in mehrerer Hinsicht hat mit Tyrannei was zu tun. Sein Umgang mit den Juden vor allem in Medina hat mit Despotie zu tun.
Allein im Islam geht auf Mohammed zurück, der war in weiten Teilen schrecklich, deswegen ist auch der Islam schrecklich. Das ist zumindest so der Eindruck, den man aus Ihren Augen gewinnen kann. Ist das so richtig zusammengefasst?
Nein, ich beschreibe im Buch die unterschiedlichen Phasen der Entstehung des Korans und ich sage, dass die erste Phase friedlich war und tolerant und auch da gibt es viele Passagen, die auch heute von Muslimen für den Frieden und für das Zusammenleben gut verwendet werden können. Es gibt aber die spätere Phase von Medina, wo Mohammed eine Armee aufgebaut hatte, Eroberungskriege geführt hatte und ja, zeitlang von der Kriegsbeute gelebt hatte und das hat natürlich Spuren hinterlassen, auch in der späteren islamischen Eroberungsgeschichte, die auf Kriegsbeute und Sklavenhandel basierte.
Der Islamwissenschaftler Stefan Weiden hat im Deutschlandradio Kultur gesagt, er findet ihre Vorgehensweise fragwürdig, weil er überrascht ist, dass sie überzeugt sind, dem echten historischen Mohammed auf die Spur gekommen zu sein. Was sagen Sie dazu?
Ich sage dazu, wir haben in Deutschland eine Zunft der Islamwissenschaft, die seit Jahren Mohammed verklärt und verharmlost. Es ist logisch, dass Angehörige dieser Zunft jetzt sich aufregen, dass jemand ihre Deutungshoheit über den Frühislam angreift. Nein, ich nehme nicht alle Quellen für bare Münze, wie manche behaupten. Ich schreibe ganz klar im Buch, welche Geschichten ich für authentisch halte und welche ich für Legenden und Erfindungen halte. Und ich gebe dazu auch gute Gründe. Es gibt eine komische Arbeitsteilung. Die Fundamentalisten töten im Namen Mohammeds. Die liberalen Muslime verklären Mohammed und versuchen, ihn reinzuwaschen und sagen, er hat mit Terrorismus nichts zu tun. Und die Islamwissenschaftler differenzieren alles zu Tode und somit verklären sie auch, indem sie sagen, ja, der Prophet hat getötet, aber in einem bestimmten Kontext. Er hat vergewaltigt, aber in einem bestimmten Kontext. Oder wir wissen nicht, wie die Quellen sind. Und so lässt man alles schwammig. Man muss dazu Stellung beziehen. Man muss die Urquelle des Hasses angreifen. Und die Islamwissenschaftler haben keinen Beitrag dazu geleistet, dass Mohammed entmystifiziert wird. Im Gegenteil, sie verteidigen ihn fast genauso wie die Fundamentalisten.
Das ist ein sehr harter Vorwurf und Sie wollen eigentlich, so liest es zumindest am Anfang Ihres Buches, eine kritische Auseinandersetzung und auch die Entstehung weiterer Identitätsquellen neben dem Propheten Mohammed. Gleichzeitig kann man aber dem Buch auch sehr gut vorwerfen, dass es genau das unterbindet, weil es scheint ja zu verneinen, dass es im Islam überhaupt möglich ist.
Ich lege meine Leseart des Islam und meine Deutung der Figur Mohammed. Ich sage nicht, dass mein Buch der Koran ist. Man darf mein Buch kritisieren. Man darf seine eigene Deutung dieser Geschichte vorlegen. Aber wie ich gesagt habe, gerade von der deutschen Islamwissenschaft vermisse ich klare Benennung oder Bezug dazu zu nehmen. Man flüchtet sich in dieser unglaublichen Differenzierung, wo man am Ende nicht weiß, was jetzt, wer ist Mohammed, was ist von ihm geblieben. Es ist ein Beitrag zur Diskussion und übrigens, ich habe die Thesen meines Buches auf YouTube gestellt und ich habe bis jetzt mehr als 1.200.000 Aufrufe in der arabischen Welt und es wird heftig diskutiert, mehr als 25.000 Kommentare und das zeigt, dass dort in der arabischen Welt eigentlich man viel weiter ist als Muslime in Deutschland, die sich den Luxus gönnen können, den Propheten zu romantisieren und zu verklären. Es ist höchste Zeit, dass der Prophet in Frage gestellt wird und kritisiert wird.
Aber ist es auch so, dass es auch, also Sie werfen ja vor, alles im Islam hängt an der persönlichen Geschichte des Propheten. Jetzt können wir sagen, bei Ihnen ist es ja auch so, Ihr Vater war Imam, Sie haben jetzt Probleme wegen solcher Bücher oder wegen Ihrer Aussagen, stehen unter Polizeischutz auch. Ist das nicht auch so eine Art, die persönliche Geschichte einer ganzen Religion umstülpen?
Nein, also wir sind eigentlich alle das Ergebnis unserer persönlichen Geschichten und Erfahrungen natürlich. Aber ich benenne die islamischen Quellen, die sehr lange vor meiner Geburt geschrieben worden sind, die in der frühislamischen Geschichte die wichtigste Rolle gespielt hatte. Ich benenne diese Quellen. Die sogenannten Islamwissenschaftler kennen diese Quellen, aber versuchen irgendwie sich zu reden. Ja, der Prophet hat vergewaltigt, aber man muss ja wissen, dass es damals normal war. Ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass Mohammed, wie es im Koran steht, ja, ein absolutes Vorbild für alle Muslime ist und Muslime müssen ihm nacheifern und das wiederholen, was er getan hat. Und solange dieser Anspruch da ist, dann kann man keine Interpretation der Texte zustande bringen, sondern man muss nur das wiederholen. Und der IS ist deshalb ein legitimes Kind von Mohammed und von der Frühgeschichte des Islam.
Also von dem, was man liest, hat man den Eindruck, sagen, es geht eigentlich nur so. Also alle sehen das so, wie Sie das kritisieren. Jetzt hört sich auch ein bisschen so an, es gibt schon auch einen anderen Islam. Gibt es einen guten Islam heute schon?
Nein, es gibt gute Muslime und es ist die Mehrheit der Menschen, die friedlich sind. Aber sie sind nicht gut, weil sie Muslime sind, sondern weil sie Menschen sind. Weil sie an der Zivilisation herangewachsen sind, weil sie pragmatisch sind. Die meisten Muslime heute würden sagen, ich finde Kopf abtrennen abscheulich, ich finde Hände abhacken abscheulich. Aber genau der Islam fordert das eindeutig und ohne Interpretationsraum.
Was für einen Islam wünschen Sie sich denn? Oder anders gefragt, welche Identifikationsfiguren könnte es denn noch geben? Welche sehen Sie denn?
Ich will jetzt keinen Euro-Islam und keinen modernen Islam, das sind alles Sachen, die unmöglich sind, solange der Koran als das Wort Gottes gilt. Dann kann man nicht Gottes Wort für Europa anpassen, das gibt es nicht. Erst wenn die Menschen ihr Denken reformieren, ihre Geisteshaltung gegenüber der Religion verändern, dann gehe ich davon aus, dass es möglich ist, dass es zu Reform kommt. Reform kommt nicht durch die Texte, sondern durch Reform des Denken und der Geisteshaltung gegenüber dieser Texte.
Und das scheint momentan noch schwierig zu sein. Und das Problem, was man auch sehen kann, ist, dass diese Thesen sich ja auch vom rechten Rand nutzen lassen, um weiter Angst vor dem Islam zu schüren. Heute kam die Meldung, dass 51% der deutschen Bürger Angst vor den Einwanderern haben. Und Islam und Einwanderung ist ja zumindest in den Köpfen untrennbar verbunden. Stört Sie das, dass Sie auch so verstanden werden können?
Nein. Die Deutschen haben auch in den 90er Jahren Asylantenheim in Brand gesetzt. Da habe ich gar kein Buch damals geschrieben. Das Argument lehne ich strikt ab. Rassisten hassen Menschen, weil sie anders sind, nicht weil sie eine historisch-kritische Analyse irgendwo gelesen haben. Das Argument lehne ich ab. Mir ist nicht bekannt, dass irgendjemand einen Menschen enthauptet hat, während er mein Buch zitiert hat. Aber das passiert sehr oft mit dem Koran, den die Islamwissenschaftler hier verklären.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.